SWR 2 aktuell.
Mit Jan-Frederik Willems, guten Abend. Das sind unsere Themen bis 6:30. Rückschlag für die Ampel. Das Bürgergeld wurde von der Opposition im Bundesrat gestoppt. Härte gegen den Iran. Die EU bestraft die Menschenrechtsverletzungen des Regimes mit weiteren Sanktionen. Und Gummitwist mit roten Linien. Joe Biden und Xi Jinping wollen sich gegenseitig in die Grenzen weisen, ohne einander zu sehr auf die Füße zu treten. Sprichwörtlich stirbt die Hoffnung zwar zuletzt, in der Realität aber oft schon früher. So wahrscheinlich auch die Hoffnung der Ampelkoalition, das Bürgergeld reibungslos durchzubekommen. Dass das Prestigeprojekt heute anstandslos vom Bundesrat durchgewunken wird, hat am Ende wohl niemand bei SPD, Grünen und FDP mehr erwartet. Zum Beispiel hatte Finanzminister Lindner vorauseilend schon am Wochenende erklärt, man gehe offen in ein Vermittlungsverfahren. Damit kam es heute also nicht überraschend, als es am Mittag hieß, der Bundesrat hat das Bürgergeld erstmal gestoppt. Martin Polanski aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit den Einzelheiten.
Die Debatte über das von der Bundesregierung geplante Bürgergeld geht in eine weitere Runde. Wie erwartet gab es für das Gesetz heute keine Mehrheit im Bundesrat. Denn die Landesregierungen mit Unionsbeteiligung haben nicht zugestimmt. Aus Sicht der Union vermindert das Bürgergeld den Anreiz für Langzeitarbeitslose, sich um einen Job zu bemühen. Vom Prinzip fördern und fordern bleibe zu wenig übrig, so Bayerns CSU-Staatskanzleichef Herrmann. Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Schwesig sprach dagegen von einer guten Balance zwischen Anreizen und Unterstützung für Arbeitslose durch das Bürgergeld, das als Nachfolger gedacht ist für das Hartz-IV-System. SPD-Arbeitsminister Heil kündigte an, dass die Bundesregierung noch heute den Vermittlungsausschuss einschalten werde. Die Hand zum Kompromiss sei ausgestreckt, sagte Heil. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat die Aufgabe, bei strittigen Gesetzen einen möglichen Kompromiss zwischen den beiden Kammern auszuloten.
Soweit unser Berlin-Korrespondent Martin Polanski. Und um das Bürgergeld geht es jetzt auch im SWR2-Tagesgespräch mit dem CDU-Generalsekretär Mario Chaya. Herr Chaya, vergangene Woche haben Sie das Konzept des Bürgergeldes noch als Respektlosigkeit gegenüber arbeitenden Menschen bezeichnet. Hat sich an dieser Einstellung mittlerweile etwas geändert?
Nein, an der Einschätzung hat sich nichts geändert, denn es ist die Abkehr vom Prinzip des Förderns und Forderns. Wir haben mit der sogenannten Vertrauenszeit und der Kooperationszeit bis zu 18 Monate, in denen derjenige, der den Hilfebedarf hat und die Unterstützung bekommt, sich beim Amt dem Grunde nach nicht melden muss, beziehungsweise bei Verstößen keine Sanktionen zu erwarten hat. Das ist nicht gut und zwar für beide Seiten nicht. Wir brauchen Fördern und Fordern, denn diejenigen, die das Ganze erwirtschaften, sind diejenigen, die jeden Tag arbeiten in unserem Land. Das Zweite ist, dass wir beim Schonvermögen überhaupt gar keinen Unterschied mehr machen zwischen demjenigen, der noch nie in seinem Leben gearbeitet hat und demjenigen, der schon 20, 25, 30 Jahre in unsere sozialen Sicherungssysteme eingezahlt hat. Das halten wir auch nicht für respektvoll. Da muss es eine Unterscheidung geben. Und letzter Punkt ist, dass natürlich die Karenzzeiten bei der vollständigen Übernahme von Miet- und Heizkosten so auch nicht gehen. Auch hier muss es möglich sein, dass man Sparen anreizt, beziehungsweise das Sparen von Heizkosten eben auch gefördert wird und nicht, dass diejenigen, die das sogenannte Bürgergeld bekommen, dann alle Miet- und Heizkosten 1:1 bezahlt bekommen. Das ist auch nicht gerecht. Denjenigen gegenüber, die beispielsweise Wohngeld bekommen und dabei beileibe sparen müssen, um beispielsweise bei den Heizkosten auch eine Reduzierung zu ermöglichen.
Es gab ja aber schon in dieser Debatte auch Wortmeldungen und Rechenbeispiele, die online kursierten, die mittlerweile wieder zurückgeholt wurden, wie zum Beispiel das vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Müssen da nicht auch die Aussagen, die darauf basiert sind, so ein bisschen wieder eingedampft oder zurückgezogen werden?
Wissen Sie, es geht uns gar nicht um die Höhe der Grundsicherung. Die soll angehoben werden von 449 auf 502 Euro. Das haben wir letzte Woche auch in den Deutschen Bundestag eingebracht, dass die Bundesregierung nimmt ja die Hilfebedürftigen derzeitig in die Mithaftung und sagt, das Ganze wird erst kommen, wenn diese grundsätzlichen Veränderungen des Bürgergelds auch im Bundesrat beschlossen sind. Das ist nicht gerecht denjenigen gegenüber, die jetzt diese Unterstützung brauchen. 5,19 Euro sind pro Tag im bisherigen Regelsatz vorgesehen für Nahrung. Dass das nicht reicht, liegt, glaube ich, jedem auf der Hand. Und deswegen haben wir im Deutschen Bundestag gesagt, lasst uns das getrennt voneinander haben. Wir unterstützen die Hilfebedürftigen unmittelbar und sofort. Sie können ab dem 1.1. den erhöhten Regelsatz bekommen. Und diese grundsätzlichen Fragen des Förderns und Forderns, wie wir ermöglichen, dass diese 2,5 Millionen Langzeitarbeitslosen, die das betrifft, wieder in Arbeit kommen und die 1,9 Millionen offenen Stellen, die wir im Land haben, damit auch besetzt werden können.
Wo sehen Sie denn die roten Linien der Union, wenn es in den Vermittlungsausschuss geht? Wo besteht da noch mehr Spielraum, als bislang signalisiert wurde?
Das Fördern und Fordern muss weiterhin möglich sein. Und mit dem Wort Bürgergeld wird der Eindruck erweckt, als sei es eine Hilfe, die jeder Bürger im Land kommt. Das ist mitnichten der Fall. Es handelt sich um die Fortführung der Arbeitslosenhilfe. Und deswegen muss das Fördern und Fordern auch vom ersten Tag an gelten. Das bedeutet auch, dass es Sanktionen für die gibt, die sich an die Regeln nicht halten. Denn es wäre nicht fair denjenigen gegenüber, die das Geld erwirtschaften.
Wer sich nicht an die Regeln hält, der wird ja wohl auch unter den Bürgergeldsanktionen erwarten müssen.
Das ist leider nicht der Fall, sondern es gibt die 6 Monate Vertrauenszeit, woran gar nichts passiert, und danach 12 Monate Kooperationszeit. Da passiert nur dann was, wenn es zu einer vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Jobcenter und dem Hilfebedürftigen gekommen ist. Und wenn man dann gegen eine Regel da verstoßen hat, dann muss eine unabhängige Schiedskommission innerhalb des Jobcenters die Entscheidung darüber treffen. Das nimmt dem Mitarbeiter das Recht, die Sanktionen unmittelbar auszusprechen. Und das ist auch nicht angemessen denjenigen gegenüber, die diese Unterstützung bekommen, weil manchmal brauchen sie einfach auch eine klare Regel, eine klare Terminvorgabe, um sich dann aufzumachen und die Dinge nach vorne zu bringen. Gestern Abend bei Anne Will hat eine Vertreterin der Arche, die ich gut kenne aus meinem Wahlkreis, gesagt, man muss eben auch denjenigen dann mal Termine und Fristen setzen, damit sie sich daran halten. Sie brauchen auch diese Begleitung des Staates. Wenn der Staat laissez-faire macht und sagt, ist egal, ob du was lieferst oder nicht, ist das beiden Seiten gegenüber nicht fair und gerecht.
Herr Cha, wir haben es ja in der Bundestagsdebatte zum Bürgergeld letzte Woche gesehen und gehört. Der Ton zwischen Ihnen in der Opposition und der Ampel, der wird rauer. Haben Sie nach einer Schonfrist jetzt zum Angriff geblasen in der Oppositionsarbeit?
Naja, der raue Ton kommt vor allem deswegen, weil die Sozialdemokraten ja den Eindruck vermitteln, in dem Moment, wo die Opposition nicht mehr der Regierung folgt, sei sie eine nicht konstruktive Opposition. Das ist ja mitnichten der Fall. Wir haben das ganze letzte Jahr uns konstruktiv gezeigt in der Sache, sei es bei den außenpolitischen Fragen, also Unterstützung der Ukraine, bei der Stärkung der Bundeswehr. Und so ist das hier jetzt auch. Wir sagen ganz klar, was wir wollen und welche Position wir haben. Und nur weil wir das nicht mitgehen, uns in eine Ecke zu tun, als seien wir in einer Ecke wie Trump, was wir da aus der SPD gehört haben, vergiftet den Umgang miteinander. Es ist nicht die Art, wie wir miteinander diese Diskussion führen wollen, sondern wir haben konstruktiv unsere Vorschläge unterbreitet. Und wenn es denn so ist, wie Kevin Kühnert sagt, dass es sich um die größte Sozialreform der letzten 20 Jahre handelt, was ich bezweifeln würde, aber es ist eine Aussage, dann kann es ja nicht sein, dass vergangene Woche Montag das erste Mal Experten angehört werden im Ausschuss, am Donnerstag schon zweite und dritte Lesung ist und man dann erwartet, dass die Bundesländer das 1:1 so durchwinken im Bundesrat.
Das war CDU-Generalsekretär Mario Chaya im SWR2-Tagesgespräch und das haben wir vorher aufgezeichnet. Es klang gerade recht deutlich an im Gespräch, es wird wieder gestritten und zwar ordentlich in Berlin. Die Samthandschuhe zwischen Union und SPD sind weg und das ist im Grunde genommen auch gut so, findet unsere Berlin-Korrespondentin Sabine Henkel in ihrem Kommentar.
Es kam, wie es kommen musste. Im Streit ums Bürgergeld wird der Vermittlungsausschuss angerufen. Na und? Kein Grund zur Sorge, wenn zwei sich streiten, schlichtet der Dritte. Streiten ist erlaubt. Mehr noch, Streit ist sogar erwünscht. Das nennt man Demokratie. Wir haben das nur vergessen nach all den Jahren mit der GroKo. Die Große Koalition hat uns eingelullt. Öffentliches Ringen, ja Streiten um den besten Weg, die beste Lösung. Wie ging das noch? Diese Zeiten sind vorbei. Es lebe die Streitkultur. Die großen Parteien, die politischen Lager, sie sind wieder unterscheidbar. Was für ein Gewinn. Und ja, zugegeben, der Streit ums Bürgergeld ist heftig und dient nicht immer der Sache. Die Union legt sich die Berechnungen zum Bürgergeld so zurecht, dass es ihrer Argumentation hilft und nimmt es mit der Vollständigkeit dabei nicht so genau. Und dann die große Unionskeule. Zitat, das Bürgergeld schwächt den sozialen Frieden. Also bitte, geht's auch eine Nummer kleiner? Allerdings macht es die SPD nicht besser. Lars Klingbeil wirft Friedrich Merz und Markus Söder vor, zu lügen, Fake News zu verbreiten, so wie Donald Trump. Meine Güte, abrüsten bitte, alle Mann. Streit muss konstruktiv sein und immer das Ziel erkennbar verfolgen, nämlich eine gute Lösung herbeizuführen. Also gilt es jetzt. Vertreter aus Bundestag und Bundesrat werden im Vermittlungsausschuss verhandeln. Friedrich Merz weiß, dass die Ampel ihr Bürgergeld nicht gänzlich aufgibt, um seinen Vorschlag zu übernehmen. Er pokert nur. Auch deshalb zeigt sich einer wohl so ganz entspannt: der Bundeskanzler. Ein Streit wie dieser kann einen Scholzomaten nicht erschüttern.
Das war ein Kommentar von Sabine Henkel aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Die EU hat auf der weltpolitischen Bühne nicht immer viel mitzureden. Zu unterschiedlich sind die 27 Mitgliedsmeinungen meistens. Allerdings, in Bezug auf die großen Themen dieser Tage, Ukraine-Krieg und Iran-Sanktionen, besteht in der EU dann doch weitgehende Einigkeit. Auch heute wieder bei einem Treffen der EU-Außenministerinnen und Minister. Wächst Europa also an seinen Aufgaben zu einem echten Global Player heran? Stefan Überbach berichtet von Einstimmigkeit in Brüssel.
Erst die sogenannte Sittenpolizei, jetzt die Revolutionsgarden. Mit dem neuen Sanktionspaket nimmt die EU den inneren Machtzirkel des iranischen Regimes ins Visier, sagt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und spricht von einem unmissverständlichen Signal an die Führung in Teheran, dass die Verbrechen an unschuldigen Menschen nicht ohne Konsequenzen bleiben.
Ich glaube, in diesen Momenten sieht man sehr, sehr deutlich, welche Kraft ein internationales Einstehen für die Menschenrechte hat.
Für mehr als 30 iranische Regimevertreter und Organisationen gelten Einreiseverbote. Ihre Vermögen in der Europäischen Union werden eingefroren. Und weil der Iran die russische Armee mit Drohnen für ihren Angriffskrieg in der Ukraine versorgt, dürften schon bald weitere Strafmaßnahmen folgen. Diese Lieferungen sind absolut inakzeptabel und müssen gestoppt werden, sagt Schwedens Außenminister Tobias Billström.
We have to show a very, very clear sign and send strong signals to Tehran that the use of drones against Ukraine is absolutely out of the question and that trade has to stop.
Formell grünes Licht gibt die Außenministerrunde heute für den Start einer militärischen Trainingsmission für die ukrainische Armee. In den nächsten beiden Jahren sollen rund 15.000 Soldaten in der Europäischen Union eine Grundausbildung bekommen oder für Spezialaufgaben wie Minenräumen, Sanitätsdienst oder die Bedienung von Flugabwehrsystemen geschult werden. Die Kosten in Höhe von zunächst 106 Millionen Euro übernimmt der Europäische Friedensfonds. Laut EU-Chefdiplomat Josep Borrell will sich eine ganze Reihe von Ländern an der Ausbildung beteiligen. Deutschland und Polen richten Hauptquartiere ein.
There's a lot of countries willing to participate on this training mission, which will be training about 15.000 Ukrainian soldiers.
Vor allem die osteuropäischen Mitgliedstaaten machen sich weiter dafür stark, die Ukraine mit schweren Waffen zu versorgen. Die Länder, die dazu in der Lage sind, sollten das auch tun, sagt etwa der estnische Außenminister Urmas Reinsalu und schließt dabei die Lieferung von Langstreckenraketen ausdrücklich ein.
These countries who are capable to give heavy weaponry should do it on a conventional weapon systems without any political caveats. Ukrainians need long-range missiles.
Der litauische Außenamtschef Gabrielius Landsbergis sieht das genauso. Er glaubt, je mehr schwere Waffen der Westen für die Ukraine bereitstellt, desto schneller ist der Krieg vorbei.
It is clear that the more weaponry we provide, the sooner this war will be over.
Die drei baltischen Staaten und Polen verlangen außerdem die Ausweitung der Strafmaßnahmen gegen Russland und haben in Brüssel bereits Vorschläge für ein neuntes Sanktionspaket eingereicht. Sie werden vom Auswärtigen Dienst der EU gerade geprüft.
Die EU hat weitere Sanktionen gegen den Iran und eine Ausbildungsmission für ukrainische Streitkräfte beschlossen. Davon berichtete unser Brüssel-Korrespondent Stefan Überbach. Auf dem internationalen Parkett will jeder gerne erste Geige spielen. Trotzdem, wenn es an die ganz großen Themen geht, sind alle Blicke auf die unumstrittenen Supermächte gerichtet, die USA und China. Auch heute wieder. Da haben sich nämlich auf Bali US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi getroffen. Sie wollten sich im Vorfeld des G20-Treffens in Indonesien austauschen, abstimmen und gegenseitig die berühmten roten Linien aufzeigen. Frage an unsere Korrespondentin Christina Nagel. Rote Linien wollen westliche Regierungschefs gegenüber China oft ansprechen. Hatte Biden denn heute eine bessere Position, das auch mit Nachdruck zu tun?
Also er hat das auf jeden Fall immer wieder durchblicken lassen, dass er natürlich jetzt aktuell Rückenwind hat, auch durch die Zwischenwahlen in den USA. Der fühlt sich da eben auch außenpolitisch gestärkt. Und wenn ich mir das mal so angucke und vergleiche mit dem, wie Biden gewirkt hat nach seinem Gespräch mit Putin in Genf, dann würde ich sagen, dann hatte er durchaus das Gefühl, dass er zum chinesischen Präsidenten einen gewissen Draht gefunden hat. Die beiden können offen reden, was aber eben noch lange nicht heißt, dass sie deshalb einer Meinung sind. Das hat sich natürlich bei so Themen gezeigt wie bei Taiwan oder eben auch mit Blick auf die Beziehungen zu Russland. Und Biden hat eben auch noch mal gewarnt, dass man immer aufpassen müsse, dass man sich eben nicht missverstehe, denn das sei das größte Problem bei solchen Gesprächen. Und wenn sowas auftrete, dann könne auch mal schnell was eskalieren.
Xi und Biden sprechen offen von der Konkurrenz und dem Wettbewerb zwischen China und den USA, aber auch davon, dass sie das nicht in einen Konflikt eskalieren lassen wollen. Was haben die beiden denn heute für einen Eindruck gemacht? Ist die Balance zwischen Konkurrenz und Konflikt geglückt?
Ja, ich glaube, da kann man sich so schnell nicht weit aus dem Fenster lehnen. Aber was geglückt zu sein scheint, ist, dass man Gesprächskanäle wieder geöffnet hat. Das heißt, jetzt soll der US-amerikanische Außenminister nach China reisen. Es soll wieder Arbeitsgruppen geben für bestimmte Fragen. Wie gut das dann tatsächlich funktioniert und ob man sich bei kritischen Fragen dann auch tatsächlich annähern kann, da muss man sicherlich noch abwarten. Aber ich habe da bei Biden durchaus in seiner Pressekonferenz einen gewissen vorsichtigen Optimismus durchscheinen hören, dass da doch wieder etwas in Bewegung gekommen ist.
Sie haben eben schon einige angeschnitten. Was dürfte denn das schwierigste Thema zwischen den beiden gewesen sein?
Also wenn ich Biden richtig verstehe, dann ist tatsächlich die Ein-China-Politik das große heikle Thema zwischen den beiden. Da geht es natürlich um Taiwan, da geht es aber auch um Hongkong, da geht es auch um Tibet, da geht es um die militärische Präsenz im südchinesischen Meer. Das birgt ein großes Konfliktpotenzial und der chinesische Präsident Xi hat eben auch nochmal ganz klar gemacht, dass das für sie eben eine rote Linie ist. Also gerade die Lösung der Taiwan-Frage, das sei, hat Xi nochmal betont, nach den Gesprächen Sache der Chinesen. Alles andere würde als Einmischung in innere Angelegenheiten gewertet. Da zeigt sich schon, dass man eben in diesen Fragen nicht groß beieinander ist und auch nicht so schnell zueinander kommen wird. Aber immerhin, man redet jetzt auch wieder über dieses Problem.
Wie schnell Konfliktpotenzial in echten Konflikt umschwingen kann, das zeigt natürlich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und auch der schwebt natürlich über diesem Treffen und generell dem G20-Gipfel ab morgen. Wie sehr war dieser Krieg heute Thema bei den beiden auf Bali?
Die beiden haben natürlich auch darüber gesprochen. Die USA hatten ja vorher schon und auch andere westliche Staaten hatten sich dem angeschlossen, gesagt, dass sie China, aber auch Indien zum Beispiel und andere, die sich nicht von Russland distanzieren, jetzt ein bisschen mehr dahin drängen wollen, zumindest den Militäreinsatz in der Ukraine zu verurteilen. China hält sich da weiter zurück. Man ist sich da wohl nur einig in dem Punkt, dass es eben nicht zum Einsatz von Atomwaffen kommen darf. Das hat wohl auch Xi so gesagt. Wobei es in dem offiziellen chinesischen Statement dann so auch nicht vorkommt. China wird sich aber sicherlich weiter Richtung Russland zurückhalten, eben weil man eben auch von dem Krieg in der Ukraine zum einen ein Stück weit profitiert und zum anderen, weil man auch die Beziehungen zu Russland da nicht aufs Spiel setzen will.
Vor diesem Hintergrund, verlässt Putin sich auf den Richtigen, wenn er Xi unumstößlich an seiner Seite wähnt?
Ja, ich glaube, wenn man sieht, dass er ihn einen Freund nennt und umgekehrt sei das genauso, dann ist das sicherlich was, was nach außen hin eine gewisse Wirkung haben soll. Ob Putin wirklich in Xi einen großen Freund sieht, weiß ich nicht. Ich denke, dass beide Seiten sehr genau wissen, wo die jeweiligen Grenzen des anders sind. China hat dem Kreml durchaus zu verstehen gegeben, dass man nicht alles mitträgt, auch nicht in diesem Ukraine-Krieg. Gleichzeitig aber stellt man sich natürlich hinter den Kreml bei bestimmten anderen Dingen, indem man zum Beispiel sagt, man trägt Sanktionen nicht mit. Das ist natürlich auch im wirtschaftlichen Interesse von China, denn dadurch, dass Russland jetzt die europäischen Märkte weggebrochen sind, kann man eben auch einen gewissen Spielraum auf dem russischen Markt sich hier erobern. Das spielt für China eine große Rolle. Und zum anderen ist China natürlich auch klar, dass sich der Kreml ganz klar in der Taiwan-Frage positioniert hat, nämlich an der Seite Chinas. Und das ist natürlich was, was man auch nicht so ohne weiteres als Pfund aus der Hand gibt.
Unsere Korrespondentin Christina Nagel war das mit ihren Einschätzungen zum Gipfeltreffen zwischen Joe Biden und Xi Jinping. Und das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Es gibt schon zu denken, wie schnell türkische Sicherheitskräfte und Regierung den Anschlag auf die Istanbuler Einkaufsmeile Istiklal aufgeklärt haben wollen. Wenige Stunden nach der Explosion präsentierten die Behörden eine mutmaßliche Täterin und damit auch die mutmaßlich verantwortliche Hintergrundorganisation. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK soll den Auftrag für das Bombenattentat gegeben haben. Jetzt hat die PKK die Verantwortung aber von sich gewiesen. Karin Senz berichtet von den neuesten Wendungen.
Keine 24 Stunden nach dem Anschlag im Zentrum von Istanbul scheinen die Drahtzieher entlarvt und die Täter gefasst. Die türkische Polizei präsentiert eine Frau, eine Syrerin, als Attentäterin. Sie habe gestanden, heißt es in einer Polizeimitteilung. Die verbotene kurdische PKK bzw. ihr syrischer Ableger YPG, so sieht zumindest Ankara die Gruppe, habe sie speziell ausgebildet und dann mit dem Anschlag beauftragt. Für Christian Brakel von der Böll-Stiftung in der Türkei spricht beispielsweise dafür, dass die PKK und verbundene Gruppen für zahlreiche Anschläge in beliebten Gegenden von Istanbul verantwortlich sind.
Dagegen spricht, dass die PKK eigentlich seit mehreren Jahren, also zumindest in dieser letzten großen Anschlagswelle, die es seit 2015 gab, zwar gesagt hat, wir nehmen zivile Tote in Kauf, aber nicht Zivilisten als Ziel ausgewählt hat, sondern immer Sicherheitskräfte und gesagt hat, das ist im Prinzip dann so, das ist ein unglücklicher Nebeneffekt.
Die PKK weist jede Verantwortung für den Istanbuler Anschlag gestern von sich. Man greife keine Zivilisten an, heißt es in Medien, die ihr nahestehen. Auch ein Kommandeur der syrischen YPG widerspricht offiziellen Vorwürfen. Zuletzt hatte es in der Türkei in den Jahren 2015-2016 eine Serie an Anschlägen gegeben. Die türkische Regierung rechnete sie damals teils der Terrormiliz Islamischer Staat, teils der PKK zu. Türkische Medien befürchten im Vorfeld der Präsidentschaft und Parlamentswahlen nächsten Sommer wieder eine Verschärfung der Sicherheitslage, auch dieser Mann.
Es gab sowas zwischen den beiden Wahlen. Und klar denkt man, dass es ein ähnliches Spiel wiedergeben könnte.
Er drückt sich vage aus. Wer ein Spiel spielen könnte, lässt er offen. Jahrelang hatte die Türkei unter den Terroranschlägen gelitten, dann kam Covid. Touristinnen und Touristen hatten sich erst jetzt wieder ins Land getraut. Auch Istanbuler genossen eine neue Unbeschwertheit. Viele befürchten politische Folgen des Anschlags. Dabei geht der Blick auch auf die Verhandlungen, vor allem mit Schweden, um dessen NATO-Beitritt. Die Türkei will dem nur zustimmen, wenn die Regierung in Stockholm klare Zugeständnisse mit Blick auf PKK und YPG macht.
Natürlich gibt ihnen das nochmal, oder gibt das der türkischen Regierung nochmal so ein bisschen Auftrieb zu sagen, wir haben euch das ja gesagt, das sind gefährliche Gruppierungen irgendwie und es gibt Leute aus zum Beispiel der PKK, die von Schweden aus operieren oder so ein sicheres Hinterland gefunden haben.
Dass Stockholm jetzt im großen Stil ausliefern wird, wie Ankara das unter anderem verlangt, hält der Experte der Böll-Stiftung in der Türkei allerdings für unwahrscheinlich. Dafür gäbe es keine rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen in der Türkei, weder an den Gerichten noch in den Gefängnissen.
Karin Senz berichtete aus Istanbul. In Stuttgart muss sich seit heute ein Mann vor Gericht verantworten, der einen Polizisten angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt haben soll. Die Tat soll sich nach einer Verfolgungsfahrt im Februar im Kreis Lörrach ereignet haben. Der Angeklagte laut Bundesanwaltschaft die Reichsbürgerideologie vertreten. Wir erinnern uns, Reichsbürger leugnen, kurz gesagt, die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und sehen sich nicht an ihre Gesetze gebunden. Deshalb wird in Stuttgart vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts verhandelt. SWR-Reporterin Verena Neuhausen war beim Prozessauftakt dabei.
Für die Bundesanwaltschaft ist die Sache klar. Der 62-jährige Angeklagte lehnt den deutschen Staat ab. Damit auch seine Repräsentanten und konkret die Polizisten, die ihn im Kreis Lörrach im Februar kontrollieren wollten, weil er offenbar alkoholisiert am Steuer saß. Polizisten zu töten halte er offenbar für rechtmäßig, so die Anklage, die ihm versuchten Mord vorwirft. Nachdem er trotz Verfolgung mehrerer Streifenwagen und Schüssen mit seinem Auto gezielt auf einen Polizisten zugefahren sein soll. Der Polizist soll dann zunächst auf der Kühlerhaube des fahrenden Autos gelandet sein. Durch Wendemanöver des Angeklagten soll er dann abgerutscht sein und schwere Hirnverletzungen erlitten haben. Im Prozess wird er als Nebenkläger von Anwalt Patrick Steiger unterstützt.
Also ihm geht es wirklich nicht gut. Je näher der Termin rückte, umso mehr hat ihn die Situation belastet. Wie es in der Anklageschrift auch steht, leidet er bis heute an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und am 23.11. muss er als Zeuge hier erscheinen. Und da wird er auch kommen.
Hintergrund der Tat ist für Karin Weingast von der Bundesanwaltschaft die politische Überzeugung des Angeklagten. Das hätten die Ermittlungen nach der Tat ergeben.
Er vertritt eine sogenannte Reichsbürgerideologie, was bedeutet, dass er die Existenz der Bundesrepublik Deutschland leugnet und die hoheitlichen Befugnisse ihrer Repräsentanten nicht anerkennt.
Der Angeklagte selbst äußerte sich am ersten Prozesstag nicht zu der Tat und auch nicht zu dem Vorwurf, Reichsbürger zu sein. Er berichtete aber, dass ihm die Zeit der Pandemie psychisch zugesetzt habe. Einziger Lichtblick sei gewesen, dass er Menschen so wörtlich seiner Kragenweite kennengelernt habe und sich mit ihnen angefreundet habe. Unter Tränen erzählte er von seinem ganzen Leben, das von bäuerlicher Armut seiner Familie und von Minderwertigkeitskomplexen und Leid geprägt gewesen sein soll. Als Schreiner mit Naturheilverfahren und als Posaunist in mehreren Musikvereinen sei er aber auch erfolgreich gewesen. Nach dem heutigen Prozessauftakt plant das Oberlandesgericht nun mit 14 Verhandlungstagen bis Ende Januar. Ob sich der Angeklagte im Verlauf des Verfahrens noch zu der Tat und zu seinen politischen Ansichten äußern werde, ließen er und sein Verteidiger heute offen.
SWR-Reporterin Verena Neuhausen.